Ich war es in unseren Herzen und ich bitte dich nochmal darum, dass du das auch heute im Gottesdienst tust. Wir beten in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Neulich haben wir in der Türkei, oder habe ich, denke ich, in der Türkei einen erfahrenen türkischen Bruder gefragt, welches ist deiner Meinung nach der wichtigste Brief im Neuen Testament für die türkischen Christen? Natürlich, wer jetzt weiß, worüber ich predige, der wird vielleicht schon die Antwort wissen, aber ich weiß nicht, ob das irgendwo steht. Was würdet ihr vermuten? Also, das ist kein Brief. Epheser. Ja, es gibt natürlich gebraucht Gott alles am Neuen Testament, auch in der Türkei. Aber interessanterweise hat der Bruder gesagt, der Hebräerbrief wäre ihm sehr wichtig. Da habe ich gefragt, warum er den gerade so wichtig findet. Der sagte, der Hebräerbrief richtet sich an Christen, die in Gefahr stehen, zu ihrem alten Glauben zurückzukehren. Und das gibt es in der Türkei auch. Im Falle des Hebräerbriefs waren das jüdische Menschen, die zum Glauben an den Messias, an Jesus gekommen waren und die plötzlich aus irgendwelchen Gründen scheinbar ihren alten Glauben ohne Christus wieder attraktiv fanden. Und da war ja auch manches Attraktive. Wunderbare Zeremonien im Tempel, eine Jahrhunderte, Jahrtausende alte Tradition, Dinge, die immer wieder so gemacht wurden. Und sowas gibt es auch in der Türkei. Der Islam scheint uns manchmal nur schrecklich zu sein, aber dort ist ja manches Gesellschaftliche damit verbunden, die Geborgenheit in der Familie, die eben Muslime sind, die Feste, die gefeiert werden. Und wenn dann plötzlich in der Gemeinde Jesus auch schwierig ist, vielleicht langweilig ist, dann kann und kommt es dazu, dass Menschen darüber nachdenken, zurückzukehren zu ihrem alten Glauben. Ich will aus dem Hebräerbrief nachher über einen ganz praktischen Text predigen, aber am Anfang ein bisschen gesamten Rahmen zeigen, als Antwort auf diese Herausforderung, man könnte zurückgehen, man könnte weggehen von dem Glauben an Jesus. Was zeigt der Schreiber des Hebräerbriefs? Eigentlich ein Thema. Jesus ist größer als alles. Fangt an. Jesus, die Propheten haben geredet, aber als letztes hat Gott durch seinen Sohn geredet. Jesus ist größer als die Engel. Engel, übernatürliche Geschöpfe, Jesus ist größer. Jesus ist größer als Mose, der diesen alten Bund gestiftet hat. Jesus ist größer als Josua, der das Volk zwar in das Land bringen konnte, aber nicht zu der eigentlichen Ruhe, die Gott verheißen hat. Es ist noch eine andere Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Jesus größer als die levitischen bzw. aaronitischen Priester, die diesen ganzen Kult im Tempel zu Recht ja eigentlich durchgeführt haben. Aber darauf weist der Schreiber die Leute. Leute, ihr könnt jetzt, die Zeremonien sind vielleicht interessanter, bunter und so, aber guckt auf Jesus. Jesus ist größer als alles und alles andere wird vergehen. Und darauf kommt er dann im Kapitel 12. Er redet davon, dass eigentlich all das, was jetzt noch groß erscheint, bewegt werden wird, verwandelt werden wird, untergehen wird. Kapitel 12, 28, 29. Der sagt also, das wird alles vergehen. Dann aber sagt er zu den Christen, Leute, weil wir ein unbewegliches Reich empfangen haben, lasst uns dankbar sein und also Gott dienen, ihm zu gefallen in Furcht und Zucht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Sagt, das alles wird vergehen. Es gibt eins, was bleibt, das ist das unbewegliche Reich Jesu Christi. Und dahin seid ihr gekommen. Davon lasst euch nicht wieder wegziehen. Aber, und damit komme ich zu dem Text, den ich lesen will, wenn schon damals es gefährlich war, von diesem beweglichen, vorübergehenden sich abzuwenden, wie viel dümmer ist es, sich von dem abzuwenden, was unbeweglich ist. Und deswegen lebt in Heiligkeit, lebt in Gottesfurcht, lebt im Bewusstsein, dass wir vor einem heiligen Gott stehen. Ist ja heute gar nicht so modern, sagen zu können, dass Gott ein fressendes, ein verzehrendes Feuer ist. Selbst bei uns ist manchmal der Gedanke, ja, im Alten Testament, da ist da so der strenge Gott, im Neuen Testament ist so der liebe Gott. Das ist nicht so. Der heilige Gott ist immer heilig. Das ist etwas, was ich eigentlich im muslimischen Kontext noch mehr schätzen gelernt habe. Muslime sagen ja, wir dürfen nicht Vater zu Gott sagen. Ja, das ist eine Erniedrigung Gottes. Und ich habe gelernt, eigentlich haben sie ja recht. Es ist wirklich ungehörlich, dass wir als sündige, kaputte, schwankende, zaudernde Menschen zu dem Schöpfer von Himmel und Erde Vater sagen können. Das geht wirklich nur wegen dem einen Sohn Gottes, wegen Jesus Christus. Und wir sagen das manchmal so leicht dahin. Aber gleich im Anschluss werden ganz praktische Hinweise auf dieses Leben in der Gottesfurcht gebracht. Und die möchte ich jetzt vorlesen. Hebräer 13, 1 bis 6. Genau, da steht's. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen, das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Ich mag diese knappen, klaren Anweisungen, die manchmal in der Bibel drinstehen, gerade weil ich eher ein bisschen kompliziert denke manchmal. Und das rückt mich da so zurecht. Mach das, mach das, mach das. Das ist schön. Also fangen wir damit an. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Das nächste. Ich meine, das ist natürlich was, wo jeder Christ sagt, okay, das ist klar, das gehört sowieso dazu. Aber sehen wir gleich die Verbindung. Vorher war von dem, was wankt, die Rede, und von dem, was nicht wankt, was ständig ist. Und hier steht, bleibet fest, heißt eigentlich die Bruderliebe bleibe. Das soll nicht wanken, das soll auch fest sein. Und das kann fest sein, weil Jesus fest bleibt, weil wir da einen festen Halt haben. Also ein direkter Bezug. Natürlich wünschen wir uns alle Liebe, und besonders in der Gemeinde Jesu wollen wir uns alle lieb haben. Ich denke, das geht euch auch so. Aber das ist ganz schön schwer. Ich denke besonders, ich vermute, manche von euch sind schon lange in derselben Gemeinde. Da kennt man die anderen dann mittlerweile. Und wenn der irgendwas sagt, dann fängt schon der Film an abzulaufen, was der damit meint, weil ich ihn schon kenne, was dahinter steckt, was er vielleicht als nächstes sagen wird, was er demnächst wieder machen wird, wo ich mich ärgere darüber. Also diese begeisternde Liebe, ach, wir sind alles Geschwister und das ist so schön, die ist vielleicht nicht mehr so da. Aber hier wird auch nicht aufgefordert, lasst eure Liebe immer begeistert sein, sondern eure Liebe bleibe. Bleibt dran an der Liebe, auch wenn ihr euch mittlerweile gut kennt. Vielleicht habt ihr auch schönere Sachen kennengelernt bei den anderen, aber mit Sicherheit auch schwierige Sachen. Und das ist Liebe, die von der Liebe Gottes zeugen kann, weil die Liebe Gottes so ist. Wenn Gott nur mit Begeisterung mich angenommen hätte, weil er mich so toll fand, dann hätte er mich längst wieder fallen gelassen. Aber die Liebe Gottes ist eben die unwandelbare, die nicht wankende, die durch dick und dünn, durch Sünde hindurch festbleibende Liebe Gottes. Und um diese Liebe müssen wir bitten. Diese Liebe ist nicht immer ein Gefühl, ist natürlich nicht unabhängig von Gefühlen, aber es ist eine Entscheidung, weiterzumachen. Ich will dranbleiben. 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 8 wird mal gesagt, ich weiß gar nicht, wie das übersetzt wird, aber ich weiß vom Griechischen, da steht eigentlich sowas wie angespannt, wie so ein Bogen, den man spannt, um ihn gleich loszuschießen, nicht auf den anderen, sondern auf die eigene Lieblosigkeit, also wachsam sein. Nicht die Lieblosigkeit sich einnisten lassen bei uns. Bereit sein, Dinge wieder anzusprechen, auszusprechen. Eure Liebe soll bleiben, wieder erneuert werden, weil das, was Jesus für uns ist, unwandelbar und fest ist. Solche Liebe müssen wir manchmal einseitig weiterführen, weil der andere nicht bereit ist, darauf einzugehen. Das gibt es auch. Die eigentliche Stoßrichtung sind hier natürlich Geschwister im Glauben, die eigentlich ja miteinander wollen, aber es doch so schwer haben, dann sagen, nein, wir machen weiter. Es geht um die Sache Jesu. Und wir lieben uns, weil Jesus uns liebt, weil er mich liebt, weil er den anderen liebt. Deswegen will ich weitermachen, weil wir gemeinsam für Gottes Reich etwas ausrichten wollen. Weint miteinander, setzt euch einander, miteinander auseinander, aber kämpft euch zur Bruderliebe zurück. Gar nicht leicht, aber das gehört zu den Praxisanweisungen für Nachfolge Jesu. Und gleich der nächste Vers macht das nochmal konkret und praktisch. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Das ist so eine türkische Familie. Ich hab die gleichen Verse neulich in der Türkei als Grundlage für Predigt genommen. Es ist immer interessant, wenn ich mal sehe, was ich dann in der Türkei sage und was ich hier sage. Weil in der Türkei braucht man eigentlich über den Wert von Gastfreundschaft nichts zu sagen. Das ist ein allgemein gültiger Wert. Das heißt aber nicht, dass das Wort unnötig ist, weil man natürlich auch mit knirschenden Zähnen gastfreundlich sein kann oder nur, weil man auch wieder was erwartet und so weiter. Also die Sünde ist überall tätig. Aber als praktische Anwendung der Liebe zum christlichen Leben, zur Nachfolge Jesus gehört es, unsere Häuser zu öffnen für andere, anderen Familienleben zu bieten, die vielleicht alleine sind. Viele Ausländer in Deutschland oder neu zugezogene leiden darunter, dass sie noch nie in eine deutsche Familie zum Essen eingeladen wurden. Das gibt es wirklich. Vielleicht unter euch nicht, aber also zum Essen heißt natürlich dann auch zum Reden, zum Anteilnehmen. Wie geht's dir? Wo kommst du her? Was hat dich nach Deutschland gebracht? Das eigentliche Wort gastfrei heißt ja mehr sowas wie Fremdenliebe. Also da geht es in erster Linie um die Fremden, nicht unbedingt nur die Ausländer, aber nicht die, wo wir uns sowieso seit 20 Jahren einmal im Monat gegenseitig einladen. Das ist auch schön, aber hier geht es um die Fremden. Wann hast du zum letzten Mal in deine Familie oder auch wenn du ledig bist, in deine Wohnung jemanden eingeladen, den du noch gar nicht so gut kennst? Hier steht extra, vergesst nicht gastfrei zu sein. Das kann ja auch ganz einfach untergehen im Getriebe des Lebens. Wir haben ja auch so viel zu tun. Deswegen steht extra, vergesst das nicht. Macht das. Denkt wieder dran, plant das neu, sowas zu machen. Zusammen sein, essen, zusammen reden können, ist so wichtig. Jesus, von ihm steht, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Andererseits sagt Jesus, wenn ihr mich aufnehmt, komme ich zu euch und wir essen zusammen. Offenbarung 3, Vers 20. Der Jesus sagt, ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Wer einen solchen aufnimmt, nimmt mich eigentlich auf. Wenn wir evangelistische Gemeinde sein wollen und gerade auch für Fremde unter uns offen sein wollen, dann müssen wir eventuell Gastfreundschaft ganz neu lernen. Das ist ein biblisches Gebot, das direkt nach dem großen Gebot der Liebe hier aufgeführt wird. Übrigens, wenn du vielleicht der bist, der denkst, mich hat noch keiner eingeladen, dann mein Tipp auch, fang du auch an, andere einzuladen. Also nicht nur darauf warten. Da hat jeder an seiner, da kann jeder irgendwo anfangen, und wenn er sagt, ich kann nicht gut kochen, dann lad ihm zum Tee ein, oder wenn du sagst, die kommen sowieso nicht, versuch es trotzdem. Also da ist jeder Einzelne angesprochen. Ein extra Bonus, hier ist hier angeführt, es könnte sein, dass du Engel aufnimmst. Das zeigt ja schon, dass es um die Fremden gibt, weil wenn ihr jemand aus der Gemeinde, den ihr sowieso kennt, aufnimmt, wisst ihr ja schon von vornherein, dass das kein Engel ist. Also, kennst du ja also. Also wenn der Hebräerbrief davon redet, redet er ja von wirklichen Engeln erstmal. Und er denkt mit ziemlicher Sicherheit an Abraham, der diese drei Männer sah, die da kamen, sagt, kommt, wir schlachten gleich einen Kalb und so. Also es war orientalische Gastfreundschaft. Und das war Gott oder Jesus und Engel, die ihm, mit ihm über Isaak geredet haben. Und dann kurz danach Lot in Sodom, der die zwei Männer aufgenommen hat, ohne zu wissen, wer das war, einfach aus Gastfreundschaft, und die haben ihn gerettet. Natürlich kann auch ein langjähriges Gemeindeglied zu einem Engel werden für uns, das will ich nicht ausschließen, aber denkt daran. Das nächste, denkt an die Gefangenen. Ich muss sagen, ich habe nicht viel Erfahrung gehabt mit Besuchen in Gefängnissen, aber in der Türkei ein Bruder, Hassan, ein Moslem, der zum Glauben kam und in unserer Gemeinde in Izmit getauft wurde, kam aus einer Gefängnisvergangenheit zurecht, war er einige Jahre im Gefängnis. Dann ist er zu Unrecht, weil ihn ein ehemaliger Mitgefangener verleumdet hat, ist er wieder ins Gefängnis gekommen. Und ich habe ihn ein paar Mal besuchen können und habe gemerkt, wie wichtig das ist, im Gefängnis besucht zu werden. Zum anderen, Menschen sind im Gefängnis zum Glauben gekommen. Wir haben gerade vor kurzem einen kurdischen Bruder, der in Deutschland im Gefängnis zum Glauben gekommen ist, Resul heißt er, haben wir in der Türkei mal wieder getroffen. Er ist ein aktiver Evangelist und ist in Deutschland im Gefängnis zum Glauben gekommen. Das ist, also diese Art von Gefängnisarbeit ist sicher ungeheuer wichtig. Ich denke nur, im Textzusammenhang geht es hier vor allem um verfolgte Christen. Das so aus dem Gesamtzusammenhang des Hebräerbriefes. Und da wird gesagt, sich um die zu kümmern, ist Teil der Nachfolge Jesu. Das gehört unbedingt dazu. Und es gibt heute auf der Welt viele Christen, die im Gefängnis sind, wegen ihres Glaubens. Es gibt solche, die sterben dafür, aber hier geht es erst noch um die, die im Gefängnis sind. Und das ist die Frage, geht uns das wirklich nahe? Das frage ich mich selber, also wenn uns das wirklich hier steht, als wärt ihr Mitgefangene, das hieß ja, hat er genug zu essen? Wie geht es ihm innerlich? Hält er geistlich noch durch? Wie können wir ihm helfen? Wenn ich wie ein Mitgefangener wäre, würde ich an sowas denken. Nun können wir natürlich nicht an alle immer gleichzeitig denken, aber ich denke, es ist ein grundsätzliches Gebetsanliegen, Gemeinde Jesu, unsere gefangenen Geschwister auf der ganzen Welt. Zweitens wäre es vielleicht eine Möglichkeit, vielleicht macht ihr das auch schon, ein oder zwei oder drei solche Gefangene zu adoptieren sozusagen. Machst mal eins weiter noch. Ja, da habe ich nur so im Internet mal geguckt, ein iranischer Bruder, der gerade im Gefängnis ist im Iran. Aber so kann man sich ja bei Open Doors und bei Hilfsaktion Märtyrerkirche und so ganz konkrete Personen finden, die wegen ihres Glaubens zurzeit im Gefängnis sind. Man kann Briefe schreiben, das kann Wirkung haben, man kann Briefe an Behörden schreiben, man kann gezielt beten. Und mit Einzelnen kann man natürlich mehr mitfühlen als mit der Allgemeinheit. Das als ganz konkreter Tipp. Wir haben uns auch überlegt, in unserer kleinen Gemeinde in der Türkei zu überlegen, für wen können wir da beten. In Deutschland scheint uns das sehr fern zu sein, aber Verhältnisse können sich sehr schnell ändern. Nur als mein Gedanke dazu, wenn auch in Deutschland wieder Christen ins Gefängnis kommen sollten, dann mit großer Wahrscheinlichkeit wird ihnen was anderes vorgeworfen werden, als dass sie Christen werden. Und dann kommt es darauf an, trauen wir ihnen? Oder sagen wir, na gut, der war zu unvorsichtig oder dies und jenes. Da fängt dann das an, mitzudenken. Und zweitens, in manchen Ländern ist es wirklich gefährlich, sich um Leute im Gefängnis zu kümmern, weil dann gehört man ja dazu und dann kann man auch ins Gefängnis kommen. Und dahin ist dieses Wort gesagt, denkt an die Leute im Gefängnis. Lasst sie nicht allein, das gehört zur Nachfolge Jesu, das ist Teil der Nachfolge Jesu. Dann ganz anderes Thema, aber es gehört alles zusammen. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden. Das gehört zur Nachfolge Jesu. Vielleicht kennst du viele schreckliche Ehen. Vielleicht lebst du selbst in einer sehr schwierigen Ehe. Das gibt es auch unter Christen. Aber Ehe in Ehren halten heißt nicht zu sagen, alle Ehen sind super, das ist nur noch Glück und so. Und ledig sein ist irgendwas Unvollständiges, das nicht, sondern Ehe in Ehren halten heißt, da gibt es viel Kaputtes, da gibt es viel Schwieriges, da leide ich manchmal in meiner eigenen Ehe, aber weil das etwas ist, was Gott geschaffen hat, ehre ich es, erkenne ich es an, als eine gute Sache, als eine Institution, die man nicht einfach aufgeben kann. Auch da geht es wieder manchmal um Durchhalten entgegen der Gefühle. Nicht nach der modernen Regel, wenn die Verliebtheit zu Ende ist, dann ist die Ehe auch fertig. Ich habe mein Wort gehört, was mir schon auch in meiner eigenen Ehe geholfen hat. Nicht unsere Liebe trägt die Ehe, sondern die Ehe trägt unsere Liebe. Weil Gott mit seinem Wort dahinter steht und gesagt hat, das habe ich zusammengefügt, das soll kein Mensch trennen. Das kann meine Gefühle wieder in die richtige Richtung lenken. Dann ehren wir die Ehe. Natürlich aktuelle Themen, wer Jesus nachfolgt, kann nicht gleichzeitig eine praktizierte homosexuelle Beziehung für normal halten oder sexuelle Gemeinschaft vor oder außerhalb der Ehe. Das ist eine Verunehrung der Ehe, wenn ich das auf gleiche Stufe stelle, egal was die Gesellschaft sonst darüber sagt, dann verunehren wir die Ehe. Ehre, die Ehe und Sünde im sexuellen Bereich, da steht extra, das wird Gott strafen. Gott darf strafen, er wird strafen, wenn wir nicht umkehren zu ihm. Das gilt auch für andere Sünden, aber hier wird es extra nochmal gesagt, Sexualmoral ist nicht beliebig, ist ein sehr wichtiger Teil der Nachfolge Jesu. Aber noch zum Letzten, seid nicht geldgierig. Interessant, dass das so kurz hintereinander kommt. Ich weiß, ich habe schon mit manchen Leuten in Deutschland diskutiert, die bei der Frage der Sexualethik langsam nicht mehr die biblischen Normen vertreten, obwohl sie gläubig sind. Und da kommt oft das Argument, ja, immer wenn es um die Sexualität geht, dann schreit ihr von Sünde, aber wenn es um Geld geht, sagt niemand was. Das kann man dem Schreiber des Hebräerbriefs jedenfalls nicht vorwerfen. Natürlich, das Dumme an dem Argument ist, weil ihr da nicht konsequent seid, dann sind wir doch auch lieber da nicht konsequent. Das ist keine Lösung, ne? Sondern andersrum, lasst uns an beiden Bereichen dranbleiben. Und da steht eben, als Teil der Nachfolge Jesu seid nicht geldgierig. Das gehört auch zur Nachfolge Jesu. Bei geldgierig denken wir vielleicht schnell an heute ist die Banker, ne, die so Riesengehälter verdienen oder Onkel Dagobert mit den Dollarzeichen vor den Augen. Hier steht eigentlich wörtlich übersetzt nicht geldgierig, sondern eure Lebensführung soll frei sein von Geldliebe. Also man kann so eine Art erotische Beziehung zum Geld, zum Materiellen entwickeln. Also Befriedigung davon haben, mehr zu haben, noch mehr. Natürlich können wir uns freuen, wenn wir mit unseren Gaben und unserer eigenen Anstrengung gutes Geld verdient haben. Dagegen ist nichts gesagt. Aber Geld darf niemals zum Ziel unseres Lebens und unserer Entscheidungen werden. Ich bin heute dankbar, dass ich vor vielen Jahren in meinem Leben die Entscheidung getroffen habe, bei meinen Lebensentscheidungen, bei meiner Berufsentscheidung, bei meiner Ortsentscheidung soll nicht Geld die ausschlaggebende Rolle spielen. Und Gott hat uns und unsere Familie trotzdem durchgebracht bisher. Seid nicht geldliebend. Geiz, Betrug oder Leben für das Geld, dann Vernachlässigung der Familie. Das sind Sünden wie Unzucht und Ehebruch in einer Reihe aufgeführt. Da können wir nur sagen, Herr, erbarme dich, Herr, gib uns ein Herz, was großzügig ist wie dein Herz, was dir vertraut. Die Alternative steht gleich hinterher, lasst euch genügen an dem, was da ist. Das kann mehr sein, das kann weniger sein. Es wird keine absolute Gleichheit geben in dieser Welt. Aber sei nicht unzufrieden, sei dankbar für das, was Jesus dir gibt. Mit jeder Unzufriedenheit bringen wir eigentlich eine Anklage gegen Gott zum Ausdruck. Wir sagen das vielleicht nicht so direkt, weil wir ja so fromm sind. Aber eigentlich sagen wir Gott, du sorgst nicht richtig für mich. Du liebst mich eigentlich nicht so. Ne? Du gibst mir nur so, dass ich gerade so überlebe und dass ich so dahin vegetiere. Ich müsste doch eigentlich das und das und das haben. Jede Unzufriedenheit ist eigentlich eine Anklage gegen Gott. Und deswegen wird hier nochmal eine Verheißung zum Vertrauen wiederholt aus dem Alten Testament. Sagt ihr, seid nicht geldgierig, lasst euch genügen, denn ihr könnt euch genügen lassen, weil ihr ja die Verheißung Gottes habt. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Ich sorge für dich, ich mach dir keine Sorgen, sei nicht gierig, meine nicht, du musst 100% alles absichern. Ich werde dich nicht verlassen. Ich sorge für dich. Und dann steht, so können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Das ist dann wieder die Grundlage für alle diese moralischen Anweisungen sozusagen. Da steckt Beziehung zu Jesus dahinter. Wenn wir das wissen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Dann können wir lieben, dann können wir auch mal von dem Recht, was wir haben, zurücktreten in Beziehungen. Dann können wir ganz praktisch unsere Häuser öffnen, weil Gott uns versorgen wird. Die Leute werden uns schon nicht arm essen, die zu uns kommen. Wir können uns anderen widmen, wir können in seiner Kraft die Ehe durchhalten, wenn wir uns ganz auf ihn stützen. Ich weiß, dass das leicht gesagt ist, aber er ist bei uns. Der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Und dann müssen wir unser Leben nicht auf Geld ausrichten. Wir können es gebrauchen für unsere Bedürfnisse, für die Ehre Gottes, für sein Reich und werden erleben, dass seine Liebe unwandelbar und unwankend ist. Deswegen wollen wir von ganzem Herzen ihm nachfolgen. Ich bete noch kurz. Das heißt, ich glaube, ihr macht immer eine Gebetsgemeinschaft an dieser Stelle. Also von daher möchte ich bitten, wer möchte, kann beten. Ich schließe dann ab.